Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mit dem Wochenspruch aus Johannes 3 darf ich euch alle heute Morgen zum Gottesdienst am Palmsonntag ganz herzlich begrüßen. Begrüßen möchte ich auch alle, die den Gottesdienst zu Hause hören werden. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Abzukündigen ist noch Folgendes. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis hier in Medenbach. Am Dienstag um 19 Uhr ist Bibelkreis in Breitscheid. Gründonnerstag, herzliche Einladung zur Andacht mit Abendmahl um 19 Uhr in Breitscheid und um 20 Uhr hier in Medenbach. Diesmal sind wir die Späteren, um 20 Uhr hier in Medenbach. Am Karfreitag um 9.30 Uhr Gottesdienst in Breitscheid und um 11 Uhr Gottesdienst in Medenbach. Dann schon mal ganz herzliche Einladung zum Osterfrühgottesdienst um 6 Uhr in Breitscheid auf dem Friedhof und zu einem späteren Gottesdienst um 10 Uhr hier in Medenbach. Nicht um 11, um 10 Uhr ist Ostersonntag Gottesdienst in Medenbach. Das sonst übliche Frühstück nach dem Osterfrühgottesdienst muss leider immer noch ausfallen. Am Ostermontag ist auch Gottesdienst, er steht zwar nicht in unserem Blättchen, aber es ist Gottesdienst um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr Gottesdienst in Medenbach. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 46,60 € und war für die Stiftung für das Leben bestimmt. Ganz herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die Kollekte von heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Und nun lasst uns Lied Nummer 341, die Verse 1 und 2 und 6 bis 8 zusammen singen.
feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns zusammen den Psalm 69 sprechen, im Gesangbuch die Nummer 731. Ich beginne und bitte, die Gemeinde zu antworten mit den eingerückten Sätzen. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle.
Ich versinke in tiefen Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen.
Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus dem tiefen Wasser. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze mich. Lasst uns diesen Herrn anbeten.
Und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war in Gott, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
beten und bekennen. Wie der Beter des 69. Psalms suchen wir deine Nähe, heiliger Gott. In unserem Leben haben wir alle persönliche Momente der Bedrängnis und der Müdigkeit, der Verzweiflung und Ängste. Wir wollen dir vertrauen. Und wir alle bitten, lass mich nicht versinken in dem, was mich runterziehen will. Lass uns alle stets auf deine Güte schauen. Du hast uns nicht vergessen. Lass uns heute noch deine Nähe spüren. Herr, erbarme dich.
Erbarme dich, Christe, erbarme dich.
So bekennt König Hiskia, von dem wir bei Jesaja lesen: Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Lasst uns Gott ehren.
Sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden, Menschen ein Wohlgefallen.
Wenn ich ganz unten bin, dann ziehst du mich hoch. Wenn ich dich nicht mehr höre, dann hörst du mich noch. Und da du sagst mir, dass das, was mir das Ende scheint, der Anfang ist bei dir. Amen. Jetzt hören wir das Evangelium zum Palmsonntag.
Aus Hoffnung für alle, Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht: Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen die Menschen Palmenzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu: Gelobt sei Gott, gepriesen sei, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Jesus ließ sich ein Eselfohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort: Fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Euer König kommt, er reitet auf einem Eselfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten es weitererzählt. Deswegen liefen Jesus jetzt auch so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der ein solches Wunder vollbracht hatte. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor: Nun seht ihr, dass ihr so nichts erreicht. Alle Welt rennt ihm hinterher. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Wir antworten dem Evangelium mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das Evangelium, das wir eben gehört haben, ist das einzige Evangelium, das während eines Kirchenjahres zweimal im Gottesdienst gelesen wird. Der Einzug Jesu in Jerusalem heute am Palmsonntag und am ersten Advent. Das hat seine tiefe Bedeutung, denn Jesus ist ja beides. Es ist der König des kommenden Friedensreiches und es ist derjenige, der für uns in den Tod gegangen ist. Darum singen wir jetzt ein Adventslied, das nämlich genau zu diesem Evangelium geschaffen wurde. Also nicht wundern, es ist kein Versehen, sondern es gehört dahin.
Thank you.
Wenn ich uns jetzt den Predigttext für den Palmsonntag vorlese, dann möchte ich darum bitten, dass wir alle aufstehen dazu. Es ist nämlich ein Gespräch, das Jesus mit Gott führt, und es ist für uns aufgeschrieben, ein ganz besonderer Moment. Nachdem Jesus zu seinen Jüngern am Abendmahlstisch gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus, den Messias. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben, und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt, und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Gott, gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Nehmt bitte wieder Platz. Von Gott geliebte Gemeinde, dieses Gebet von Jesus, dessen Anfang wir jetzt gerade gehört haben, es ist ein Juwel. Dass Jesus dieses Gebet laut gesprochen hat, ist eine Sternstunde für uns Menschen. Denn Jesus nimmt uns mit in den Thronsaal Gottes. Wir dürfen ein inniges Gespräch der Gottheit, des Sohnes mit dem Vater hören. Dieses Gebet ist in ganz schlichten Worten gesprochen. Zugleich hat es eine Tiefe, dass wir ein ganzes Christenleben darin forschen können, ohne seine Bedeutung und Wahrheit jemals ganz auszuloten. Über Jesus wissen wir, dass er häufig und lange mit Gott gesprochen hat. Das galt für sein ganzes irdisches Leben. Und wir erfahren, dass er morgens als allererstes vor dem Morgengrauen im Gebet war, bevor er seinen Dienst aufgenommen hat. Wir erfahren ganz besondere Anlässe, wo er sich extra Zeit genommen hat. Zum Beispiel, als er die 12 Apostel auswählte. Da ist er vorher in eine extra lange Gebetszeit gegangen. Und nachdem er 5000 Menschen Brot und Fisch gegeben hatte, aus ganz wenigem, da hat Jesus wiederum eine extra Zeit des Gebetes gesucht. Aber wir wissen nicht, wie Jesus gebetet hat. Was genau waren seine Worte? Aus Heilungserzählungen wissen wir, dass Jesus immer ein Gebet spricht, aber wir erfahren den Inhalt nicht. Er legt Hände auf und preist Gott. Bei der Auferweckung des Lazarus ist ein ganz kleines Stück gesagt, aber das ist eigentlich gar nicht das, was er gebetet hatte. Er sagt: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer hörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es jetzt aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Wir wissen nicht seine Art, mit Gott zu sprechen. Doch mag jemand einwenden, wir haben doch das Vaterunser. Das stimmt, das haben wir, aber so hat Jesus nicht gebetet, sondern das hat er seinen Jüngerinnen und Jüngern gezeigt, zu beten. Wer sich das Vaterunser genauer anschaut, wird verstehen, dass Jesus dieses Gebet nicht beten musste und auch nicht gebetet hat. Aber hier in Johannes 17 haben wir nun ein einzigartiges und wirklich langes Gebet, das Jesus in völliger Harmonie mit Gott, dem Vater, zeigt. Jesus beginnt dieses Gebet mit einem ganz kurzen Satz. Vater, die Stunde ist jetzt da. Diese Formulierung kennen wir von ihm. Jesus hat sie ganz häufig gebraucht, allerdings umgekehrt. Er hat ganz häufig gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jetzt aber sagt er, sie ist da. Es ist die eine, unermesslich wichtige Stunde der Herrlichkeit Gottes. Es ist der Moment der Geschichte, in dem der Heilsplan Gottes sich erfüllt. Die Stunde, von der schon im Paradies die Rede war, als Gott ankündigte, dass dem Messias der Schlange den Kopf zertreten wird und sie ihn dafür in die Ferse sticht. Die Stunde, von der Jahrhunderte zuvor Propheten wie etwa Jesaja geweissagt haben, er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Es ist die Stunde des Kreuzes. Die Stunde, in der Gott in Jesus die Macht der Sünde bricht und auskreuzt. Es ist die Stunde, in der sich Gottes Herrlichkeit offenbart. Diese Herrlichkeit Gottes wird durch den Sohn Jesus offenbart. Und indem Jesus gehorsam in diese Stunde hineingeht und sie zur Stunde Gottes werden lässt, offenbart Jesus die Herrlichkeit Gottes. Jesus erhält in dieser Stunde die Macht über die ganze Menschheit. Und zwar ist das die Macht, ihnen, also uns, das ewige Leben zu geben. Alle Menschen haben das ewige Leben verloren. Alle Menschen müssen darum sterben. Jesus aber setzt durch seinen Tod die Macht der Sünde außer Kraft. Durch ihn können alle, die ihm vertrauen, das ewige Leben haben. Jesus sagt es in seinem Gebet, das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus, den Messias. In unseren Bibeln steht da immer Jesus Christus, aber Christus ist das griechische Wort für das hebräische Messias. Dieses Kennen, von dem Jesus hier redet, ist das Erkennen der Menschen, die Jesus nachfolgen. Jesus als den Sohn Gottes zu erkennen, bedeutet, Gott Recht zu geben im Blick auf meine Schuld, meine Sünde und ihm Recht zu geben, dass ich den Tod verdient habe. Dieses Kennen heißt auch, die Rettung in Jesus zu sehen und anzunehmen und meine Sünde zu bereuen und dir abzusagen. Im Satz 4 spricht Jesus von diesem Erlösungswerk. Er spricht davon, dass er Gottes Auftrag vollendet hat. Jetzt steht es unmittelbar bevor, dass er ans Kreuz gehen wird. Und wir wissen, dass er am Ende seines Leidens diesen kurzen Satz spricht, es ist vollbracht. Hier im Gebet nimmt er das schon voraus. Er weiß, er wird da durchhalten. Er will dorthin. Seine Worte zeigen, dass er es freiwillig tut und dass es sein großes Ziel ist, die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen. Wir haben deswegen einen herrlichen Gott, weil er sich selbst für uns als Stellvertreter anbietet, weil er für uns ins Gericht, in den unabwendbaren Tod geht, weil er dadurch gerecht bleibt und dennoch seine Gnade zeigen kann. In Johannes 5,23 sagt Jesus, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Denn der Vater hat den Sohn gesandt. Dieser Gedanke findet sich hier im hohen priesterlichen Gebet erneut. Es ist der Satz, der allen anderen Religionen als falschen Weg erweist. Es reicht nicht, in Jesus einen edlen Menschen oder einen Propheten nur zu sehen. Jesus ist der Sohn Gottes, der den Vater ehrt und der vom Vater geehrt wird. Nur im Heilshandeln Jesu, in seinem Sterben am Kreuz und in seiner Auferweckung durch den Vater, wird die ganze Wahrhaftigkeit Gottes erkannt. In Johannes 7,18 lesen wir, dass Jesus sagt, dass es ihm nur um diese Ehre Gottes geht. Jesu Sterben am Kreuz ehrt die Heiligkeit Gottes, denn zur Heiligkeit Gottes gehört seine Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit muss erfüllt sein. Das Gesetz, kurz zusammengefasst in den 10 Geboten, ist das, wie Gott es braucht, dass wir Menschen sind, weil so ist er. Und nur ein einziger, nur Jesus Christus, konnte dieses Gesetz tatsächlich erfüllen. Er konnte es ganz und gar leben. Und dann war dadurch für ihn die Möglichkeit, im Gehorsam gegen Gott stellvertretend für mich und dich, für uns Menschen, die Konsequenzen der Sünde zu tragen. Die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Für diesen Gehorsam in seinem unschuldigen Sterben hat Gott ihn dann auferweckt zum ewigen Leben. Der nächste Satz in diesem Gebet lässt uns den Atem anhalten. Jesus lüftet ein Geheimnis. Das Geheimnis seiner eigenen Ewigkeit. Er bittet den Vater wieder um die Gemeinschaft, die er, Jesus, mit Gott vor Erschaffung der Welt hatte. In unserem Glaubensbekenntnis drücken wir ja aus, dass Jesus gestorben ist, auferstanden und im Himmel, wo er zur Rechten Gottes sitzt, um zu richten. Das alles ist die Folge seines Gehorsams. Aber was für Jesus, um zu richten, wenn er wiederkommt. Aber was für Jesus am wichtigsten ist, ist die vollkommene Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das gibt uns eine Ahnung von der Bedeutung des ewigen Lebens. Das ist es, was uns als höchstes Glück zukommen wird, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Noch einmal gehe ich einen Schritt zurück. Im Tod am Kreuz offenbart Jesus die Herrlichkeit Gottes. Für die Apostel war der Tod Jesu natürlich das Schlimmste. Für den Himmel, aus der Sicht Gottes, ist das die größte Herrlichkeit. Was für Menschen aussieht wie eine Tragödie, wie jemand, der im Tod scheitert, das ist in Wirklichkeit Gottes Sieg über alle finsteren Mächte. Was als größte Demütigung erscheint, der Martertod am Folterwerkzeug des römischen Imperiums, das wurde zum Triumph. Das Kreuz ist nicht Zeichen für die Macht Roms geworden, sondern Es ist Zeichen für Gottes Gnade und das ewige Leben. Im Hebräerbrief 12,2 wird darum gesagt, dass Jesus den Tod erlebt, weil er die Freude vor sich sah und sich nicht einmal von der Schande abschrecken ließ. Bis zu dieser Stelle hat Jesus für sich gebetet und nun beginnt der große Teil, in dem er für uns betet. Zunächst für seine Jünger, aber dann eben auch für alle, die durch seine Jünger zum Glauben kommen werden. Dieser große Gebetsteil reicht bis zum Vers 26. Wir haben nur bis Vers 8 gelesen, also bisher nur drei Verse davon gehört. Dieser große Teil ist die Fürbitte unseres hohen Priesters, wie Jesus im Hebräerbrief genannt wird. Mit diesem Gebet tritt Jesus fortwährend bis zu dieser Stunde vor Gott für uns ein. Jesus sitzt nämlich nicht auf dem Thron neben Gott und wartet, dass die 1000 Jahre seines Friedensreiches beginnen. Er hat bei seiner Himmelfahrt den Jüngern versprochen, dass er alle Tage bei ihnen sein wird, und diese Nähe zu uns versteht Jesus unbedingt als Aufgabe, alles, was uns betrifft, vor Gott zu bringen. Er hatte am Kreuz sein Erlösungswerk vollendet, aber seinen Dienst als hoher Priester danach aufgenommen. Jesus ist unablässig im Gespräch mit dem Vater im Himmel, um uns zu vertreten. Uns, seine Nachfolgerinnen und Nachfolger vor Gott. Während der Heilige Geist unsere Bitten zum Vater trägt und ganz oft dolmetscht, weil wir ja oft gar nicht wissen, wie wir es richtig beten sollen. Es ist spannend, was Jesus hier über seine 11 Apostel sagt, im Eingang dieses Fürbitteils. Er sagt: Vater, du hast sie mir aus der Welt gegeben. Das heißt nichts anderes, als dass Jesu Jünger Gott gehörten, bevor sie Jesus kennenlernten. Sie gehörten also Gott, als sie noch Sünder waren. Nicht sie hatten Gott erwählt, sondern Gott hat sie erwählt. In der Apostelgeschichte wird uns dieser Tatbestand mehrfach bestätigt. Ich zitiere mal aus Apostelgeschichte 13,48. Da sind Barnabas und Paulus auf ihrer ersten Missionsreise. Sie sind in der heutigen Türkei unterwegs, in einer Stadt namens Antiochia, war ein häufiger Name, Städtename der damaligen Zeit, und predigen zunächst in der Synagoge und dann auf dem Marktplatz. Und dann geschieht Folgendes. Als die nicht-jüdischen Bewohner der Stadt hörten, was Paulus und Barnabas sagten, brachen sie in Jubel aus und priesen den Herrn für diese Botschaft. Alle, die dazu bestimmt waren, das ewige Leben zu erhalten, kamen zum Glauben, und die Botschaft des Herrn verbreitete sich in der ganzen Gegend. Alle, die dazu bestimmt waren, das ewige Leben zu haben. Ähnliches erfahren wir in Apostelgeschichte 18, 9 und 10. Da ist Paulus in Korinth angekommen. Er ist sehr verzagt, ziemlich schwierige Situation gerade für ihn. Er hat gar nicht viel Mut, dort als Zeuge aufzutreten für Jesus, und ist sehr, sehr angefochten. Da geschieht eine Vision. Jesus selber spricht zu Paulus im Traum. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagt Jesus. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Wer die Geschichte weiterliest, weiß, wie sehr man versucht hat, den Paulus zum Schweigen zu bringen. Lass dich nicht zum Schweigen bringen. Ich selber bin bei dir, und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. So ist es auch gekommen. Denn, So schließt Jesus: Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Das wird also von Menschen gesagt, das sagt Jesus von Menschen, die allen möglichen griechischen und römischen Göttern nachlaufen, sie verehren, in den vielen Tempeln in der Stadt anbeten und noch nicht das Evangelium gehört haben. Noch ein Leben völlig ohne den lebendigen Gott führen. Wie kommt es dazu, dass sie Gott gehören? Eine Antwort dazu gibt uns der Epheserbrief, 1. Kapitel, Sätze 4-6. In Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. Und so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Jesus sagt: Sie wissen jetzt alles über dich, Vater. Sie kennen deine ganze Person. Sie wissen von deiner Liebe. Sie haben deine Leidenschaft kennengelernt. Sie wissen von deiner Sehnsucht. Sie kennen deine Gerechtigkeit. Und sie wissen von deinem Heilsplan. Und sie haben alle Verheißungen. Und sie haben das alles angenommen und sie vertrauen, dass ich von dir gekommen bin. Gottes Plan sieht voraus, dass wir seine Töchter und Söhne werden. Und unser freier Wille ist der Teil, diesen Plan Gottes in unserem Leben anzunehmen. Es reicht nicht, alles von Gott zu wissen, seinen Heilsplan zu kennen, seine Gerechtigkeit zu kennen, von seiner Liebe zu wissen. Es reicht nicht. Du musst es annehmen. Dein ewiges Leben ist von Gott gewünscht. Du musst auf die Rettung durch Jesus vertrauen und aus seiner Liebe leben. Dann hast du ewige Gemeinschaft mit dem Messias, dem Sohn Gottes, und durch ihn auch ewige Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Denn Jesus zieht seine Leute heute schon in diese Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, indem er uns da, so wie in diesem Gebet, vertritt. Wir dürfen das in diesem Gebet Johannes 17 lesen und wir nennen es zu Recht das hohe priesterliche Gebet. Amen. In Breitscheid haben wir in dieser Woche am Mittwochmorgen einen Gottesdienst mit der Grundschule gefeiert, einen Friedensgottesdienst, den sich die Schule gewünscht hatte. Dazu hatten die Kinder in vielen, vielen Pausen der letzten Wochen eine unendliche Kette von Friedenstauben gebastelt. Und so ist auch ein aufgestellter Baum in der Schule geschmückt. Und wir haben in dem Gottesdienst über die Bedeutung der Taube des Noah gesprochen. Jetzt beten wir auch für die Menschen im Krieg. Heiliger Gott, wir wissen es wirklich gar nicht, wie wir recht beten können, außer dich zu bitten, erbarme dich und schenke, gib du Frieden. Aber dir ist etwas jetzt schon wichtig, worum wir dich auch bitten wollen. Dir ist Versöhnung zwischen Ukrainern und Russen wichtig. Und obwohl wir noch ganz weit davon entfernt sind, bitten wir dich jetzt schon um versöhnungsbereite Herzen. Das wird es brauchen. Wir wollen dich bitten für die russischen Soldaten, die an den Kriegsverbrechen der vergangenen Woche beteiligt waren, dass sie das Böse erkennen, das sie da getan haben und dass sie erschrecken. Wir bitten dich gegen alle Granaten, Marschflugkörper, Helikopter, Panzer und allen Hass um Frieden. Du, Jesus, hast uns einen Frieden erworben, der viel köstlicher ist als alles, die Waffen schweigen. Du hast uns Frieden mit Gott erworben. Schenke uns in unserem eigenen Herzen, dass wir zu Friedensbotinnen und Boten werden, dort, wo wir leben. Für die Flüchtenden, für die Geflohenen aus der Ukraine, die in Deutschland, in Polen, in Rumänien angekommen, bitten wir, dass du ihnen Menschen des Friedens begegnen lässt, dass sie eine Perspektive finden und dass ihr Traumata bearbeitet und überwunden werden kann. Für Europa bitten wir um Diplomaten, die fähig sind zu wahrer Diplomatie. Und beten jetzt in der Stille weiter. Und nun wollen wir mit den Worten des Vaterunser schließen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn mittags um 12 die Glocken läuten, dann ist das ja der klassische Moment, ein Vaterunser zu beten. Oder aber in Zeiten des Krieges dieses Lied zu singen, das wir jetzt singen. bitten um den Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.